Sali Regula, danke, dass du für das Intro zugesagt hast. Würdest du dich kurz vorstellen, wer du bist und was du alles so machst?
Also ich bin Regula Späni, ich bin 55. Ich bin in Winterthur aufgewachsen, lebe jetzt mit der Familie in Rapperswil-Jona. Ich bin über 20 Jahre im Schweizer Fernsehen im Sport gewesen, als Moderatorin, als Produzentin und habe mich vor 10 Jahren dann aus familiären Gründen zurückgezogen aus dem Fernsehen und mich selbstständig gemacht. Und jetzt lebe ich mit meiner Familie, wo jetzt zwei schon erwachsen sind und einem 13-jährigen Sohn und meinem Mann, der viel mit Tennis unterwegs ist, mit dem Heinz Günthert in Rappi.
Und wie ist jetzt der Weg? Weil ich kenne dich auch von den Sportsendungen wie Sport aktuell, aber nachher zu Späni Media. So ganz kurz. Weil eben, ich denke mir dann schon, eben, wenn der Stefan Bührer so viel unterwegs ist, gleich noch ein Business aufziehen, ist ja dann nicht so einfach mit drei Kindern gewesen. Willst du mir da ein bisschen erzählen?
Ich habe mich eben, wie vorher erwähnt, zurückgezogen aus familiären Gründen. Die Kinder waren 3, 9 und 10 gewesen. Und mein Mann war wochenlang unterwegs gewesen. Und irgendwann habe ich gefunden, das bringe ich nicht mehr aneinander vorbei. Ich habe immer gesagt, ich arbeite weiter, wenn ich Kinder habe, wenn es für mich und für die Familie stimmt. Und irgendwann hat es nicht mehr gestimmt und dann habe ich entschieden, ich höre auf, weil es ist für alle zu viel gewesen. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht, aber ich habe das Glück gehabt, ich habe ja nicht finanziellen oder wirtschaftlichen Druck gehabt, weil mein Mann hat ja das Geld verdient. Dann habe ich zuerst einmal gesagt, ich mache jetzt 3 Monate nichts, ich kümmere mich ausschließlich um Kind. Und durch das, dass ich nachher selbstständig war, habe ich mir mein Business in aller Ruhe aufbauen können, entsprechend der Familie. Ich habe die Sachen angenommen, die gestimmt haben für die Familie. Und jetzt ist das, je älter die geworden sind und je weniger, dass sie mich gebraucht haben, habe ich natürlich mit dem Geschäft auch wachsen können. Und das geht wunderbar aneinander vorbei.
Du bist ja der Medien treu geblieben. Was bedeuten die Medien an und für sich?
Medien sind für mich ganz wichtig für die Demokratie. Also, dass wir informiert werden. Wir, gerade die direkte Demokratie haben, zum Abstimmen, ganz wichtig, dass wir uns in dieser immer komplexer werdenden Welt können informieren, möglichst neutral informieren. Jetzt bei Corona hat man gesehen, die klassischen Medien haben wieder einen extremen Zulauf bekommen. Die Tagesschau hatte Quoten gehabt, wie schon lange nicht mehr. Also die klassischen Medien braucht es extrem. Als Journalistin unterwegs zu sein, ist extrem wichtig oder lässig, weil man neugierig kann sein, man kann Sachen recherchieren, im Sport den Menschen Emotionen überbringen, mitfiebern, erklären, wie spannend der Sport ist. Medien sind ganz wichtig für unsere Gesellschaft.
Aber du bist ja da auch in Kam Sportlehrerin gewesen.
Ja.
Wie bist du in die Medien reingerutscht?
Durch Zufall, ein Kollege, ein ehemaliger moderner Fünfkämpfer, hat mir gesagt, du wärst das nicht etwas für dich. Und dann habe ich mich mal angerufen, einem, den ich noch kenne, und gesagt, du, wie ist das? Was bräuchte es da überhaupt, dass ihr jemanden nehmt? Dann sagt, oh, du dich sofort bewerben. In einem Monat haben wir getestet. Und dann haben sie mich nachträglich noch in die, heute sagt man, Castings reingenommen. Und dann haben sie gefunden, mal, wenn man die noch ausbildet, ich war ja Spitzensportlerin, ich war Trainerin, ich war Sportlehrerin, dann können wir die mal noch brauchen. Und so bin ich per Zufall in die Medienwelt hineingerutscht.
Und dann war aber von Anfang an klar gewesen, im Sport wegen deinem Background?
Ja. Ja, ja, auf alle Fälle. Weil der Sport ist von klein auf, mein Vater hat mit uns Sport getrieben, ist mit uns im Wald, wir sind auf dem Vita-Park, ich habe früh angefangen zu schwimmen. Der Sport war immer mein Leben gewesen. Und darum bin ich auch Sportlehrerin geworden nachher. Also nein, das ist klar gewesen, dass der Sport einfach intrinsisch, wie man heute sagt, einfach, das ist so ein spannendes Feld, das hat mich immer fasziniert.
Und Medien und Sport, was ist dort wichtig?
Ich glaube, wichtig ist dort eben zum einen die Emotionen. Die Leute schauen Sport wegen den Emotionen. Und weil du ja nie weißt, wie es ausgeht. Man kann schon sagen, das ist der Favorit, der Federer gegen die Nummer 100 von der Welt. Aber auch der Federer hat schon gegen die Nummer 100 von der Welt verloren. Und man hat den Favorit gestürzt. Also du weißt nie, wie es ausgeht. Wenn du in die Oper gehst, mein Vater war Opernsänger, darum habe ich ein bisschen einen Zugang zu der Oper. Du die Zauberflöte gehst, dann weißt du, dass der Tamino und Pamina sich am Schluss überkommen. Aber das ist einfach so. Aber im Sport weißt du nie, wie es ausgeht. Und du kannst mitzittern, du kannst mitfiebern mit deinen Helden. Es sind die Emotionen. Und der Sport ist die Gesellschaft, ist die Wirtschaft, haben wir jetzt gesehen, in dieser Corona-Krise auch. In der Sport, wenn die Wirtschaft leidet, leidet der Sport. Und umgekehrt, wie wichtig der für unsere Gesellschaft ist.
Darum bist du jetzt auch nicht beim Sport-Date, wo Wirtschaft und Sport sich trifft. Willst du über das Format ein bisschen erzählen, wie das entstanden ist?
Das ist ein cooles Format, das Karin Leuch erfunden hat. Sie hat gesagt, ich will eine Tagesschau, aber mal etwas anderes. Und jetzt laden wir immer einmal einen Gast aus der Wirtschaft und einen Gast aus dem Sport ein. Und dort versuchen wir, Parallelen herzustellen. Und das ist enorm spannend, weil viele merken, der Sport und die Wirtschaft ticken in ganz vielen Bereichen gleich. Und dann haben wir eine Sendung, die im WIN 4 in Winterthur aufgezeichnet wird, vor Publikum, wo Leute kommen. Da kann man sich anmelden, kann man gratis kommen, kann man die Sendung schauen. Nachher gibt es noch ein Apero. Ich kann all diese Leute kennenlernen. Jetzt haben wir dann den Gian Chilli, Mujinga Kambunchi war da, der Nazi-Coach, Patrick Fischer, ein Haufen Leute aus der Wirtschaft.
Manuel Ascher.
Manuel Ascher ist gekommen, zusammen mit dem CEO von der Implenia, also mit dem Herr Weiss. Also, und das ist, es gibt dann spannende Begegnungen und spannende Interviews.
Ja, und dann würde ich auch sagen, deckt man so dieses Feld ab von wirtschaftlich oder Späne Media und dann ab den Sport. Und du bietest ja noch Medienarbeit an und auch also Coaching. Was ist dort wichtig? Was willst du dort auf den Weg geben?
Also man muss ja heutzutage, wo alle Journalisten sein auf den sozialen Netzwerken. Früher musst du warten, bis dir ein Journalist anruft, dass du sichtbar geworden bist. Oder heute redet man von dieser Visibilität. Ja. Heute kannst du das selber machen. Und da gibt es einfach gewisse Regeln. Was ich meinen Leuten mitgebe oder die zu mir kommen und wollen eine Beratung, denen sage ich, bis dich selber, erzähl eine Geschichte, erzähl etwas Spannendes. Oder zeig deine Facetten, bis ehrlich. Und gib aber eine Botschaft raus. Das ist wichtig, aber bleib dich selber.
Ja, das ist, glaube ich, das Wichtigste, weil das ist dann Authentizität. Oder?
Genau. Wenn die Leute merken relativ schnell, ob jemand sich selber ist oder ob er eine Rolle spielt. Sie können es vielleicht nicht gerade ausdrucken, aber die merken, irgendetwas stimmt da nicht.
Und dort setzt du an, und wie muss ich mir das Coaching vorstellen? Also wenn jetzt jemand kommt und sagt, regelmäßig so und so, wie gestaltet sich das?
Also zum einen, ich mache auch Auftrittskompetenz, dass man lernt, vor Leuten auftreten, einen guten Vortrag machen, das ist das eine. Wir arbeiten auch viel mit Kamera, damit die Leute sich einmal sehen. Und das gibt schon ein grosses Aha-Erlebnis. Und dann tun wir zusammen erarbeiten. Ja, wie kann man reden? Macht man genug Pausen? Was ist eine spannende Geschichte? Wie kann man spannend reden? In den Medien musst du ja heute in 15, 20 Sekunden deine Botschaft, das, was du willst sagen, können auf den Punkt bringen. Möglichst spannend, das ist nicht einfach. Das tun wir üben. Oder sich selber mal bewusst werden, was ist überhaupt meine Botschaft? Was will ich denn überhaupt, dass die Leute draussen wissen? Über mich oder zu dem Thema, wo ich darüber rede. Und das tun wir zusammen erarbeiten, üben, anschauen, analysieren. Und das macht man unter Umständen in mehreren Sitzungen.
Und das Wording spielt auch eine wichtige Rolle.
Also gerade für Vertreter von irgendeiner politischen Sache oder von einem Verband oder wo eine Firma vertritt, die müssen natürlich ihren Arbeitgeber oder ihrer Firma entgegen gewisse Wordings haben. Und das einmal zu abstrahieren, ja, was wollen wir überhaupt? Was ist überhaupt unser Ziel? Das sind sich viele gar nicht bewusst. Sie sagen, was willst du? Wie willst du draussen ankommen beim Publikum? Das muss man dann auch zuerst einmal erarbeiten. Also, man muss aber auch aufpassen, dass es dann nicht einfach ein aufgesagtes Wording ist. Oder? Das ist ja dann die Schwierigkeit. Also, dass man wirklich spontan noch ist, aber gleich Botschaft überbringt in dem Moment, wo man ist und für das Zielpublikum, das man in dem Moment hat. Also es gibt ja nicht schwarz und weiß. Du kannst nicht sagen, das Wording ist immer das Richtige. Sondern das Gespüre, ich sage immer, ihr müsst draussen die Stimmung spüren. Ihr müsst wissen, was ihr wollt, ihr müsst draussen die Stimmung spüren und dann dementsprechend eure Botschaften formulieren, dass es die Leute draussen verstehen. In dieser Sprache, in diesen Bildern, in diesen Beispielen, damit die Leute nachher sagen, aha, jetzt habe ich es verstanden, oh, das ist spannend.
Und was ist dir wichtig in Talks, eben bei Sport-Date? Machst du Talks? Machst du auch noch Podiumsdiskussionen und so, was ist denn dort wichtig? Was ist dort deine Treibfeder?
Auch, also genau das Gleiche, die Leute neugierig zu machen, dass die, wenn die die Fernsehsendung gesehen haben, das ist mir schon als Journalistin im Schweizer Fernsehen immer wichtig gewesen. Egal, ob ich moderiert oder Beitrag gemacht habe. Ich will, dass die Leute den Fernseher abstellen oder heimgehen von einem Podium und sagen, oh, das ist jetzt spannend gewesen. Es hat sich gelohnt, dass ich die Zeit investiert habe, dabei zu sein oder das zu schauen. Ich habe etwas Neues erfahren. Das ist mein Ziel.
Ja, da probiere ich auch immer so mit den verschiedenen Leuten ein bisschen abzudecken. Aber jetzt so noch zurück zu dem Sport. Ich habe so eine Frage an dich. Wie wichtig oder wie stark verbunden bist du mit dem Eishockey?
Natürlich sehr. Also, eben, wir wohnen nicht gerade in der Nähe von der SC Rapperswil-Jonia, Lakers in Rappi. Ich habe dort, wo sie abgestiegen sind, Kommunikation auf freiwilliger Basis gemacht, weil es ist alles weg gewesen. Und der, der dann das damals übernommen hat, hat gesagt, ich mache das, wenn du Kommunikation übernimmst. Dann habe ich neben meiner Firma, neben den drei Kindern, habe ich noch dann Kommunikation gemacht. Und unsere beiden Buben haben Eishockey gespielt, respektive der eine, die spielt ja noch den Mittler. Und der Jüngere hat eine Zeit lang gespielt, spielt jetzt Unihockey. Und von dem her bin ich natürlich dann noch tiefer in das Eishockey reingerutscht.
Und wie siehst du es jetzt, wenn du es noch tiefer siehst? Wie siehst du den Sport und wie siehst du so den Hintergrund? Aber jetzt mit deinem Sohn oder auch mit dem Stefan, der moderiert oder live
kommentieren. Ja. Eben, der Sport ist sehr faszinierend mit all seinen Facetten. Du musst auf den Tag X bereit sein und es braucht so viele kleine Puzzleteile, damit das passieren kann. Dass der Roger kann Wimbledon gewinnen, dass du Schweizer Meister wirst im Eishockey. Muss so viel passen, oder? Das ist das Faszinierende. Dann das Faszinierende ist auch zu schauen, so junge Menschen, wie gehen die ihren Weg? Viele Wege führen nach Rom. Also ganz verschiedene Wege. Du kannst es eben nicht immer planen. Du musst auch ein bisschen Glück haben. Kommst du an einen richtigen Trainer an, der dich fördert, der dein Potenzial sieht oder einfach einen, der nur für sich schaut und schnell einen Erfolg will haben. All diese Sachen habe ich gesehen. Aber es ist ein Herzbusiness. Man muss extrem auf die Zähne beissen. Und ich finde, in der Nachwuchsarbeit hat es noch sehr viel Luft nach oben in Bezug auf, wie geht man mit Kindern auf, um in der Sozialkompetenz, in der Pädagogik. Weil ich finde, die Trainer und die Vereine haben auch einen gesellschaftlichen Auftrag. Da geht es nicht nur darum, Profi-Hockeyspieler anzuzüchten, sondern sie haben einen gesellschaftlichen Auftrag. Und der wird zum Teil in meinen Augen nicht immer wahrgenommen.
Hast du da Vergleich, wie es andere Länder machen? Aber dein Sohn ist ja in Amerika. Ja. Lang, also ich will ja wieder zurück, er ist jetzt zurück in der Schweiz, aber wie siehst du dort, wie wird dort mit Junioren verfahren?
Was mir, ich bin natürlich weniger näher dran, dass ich dort nicht immer dabei war, wo er bei Rappi gespielt hat, natürlich das eher mitbekommen habe. Und jetzt ist er dort und macht das für sich. Was mir auffällt, ist die Mentalität der Amerikaner, die sagen, go for it. Also, als er angefangen hat, hat er relativ spät angefangen. Ist auch nicht der Grösste. Als Goalie sollte schon gross sein. Ja. Hat es bei uns immer geheißen, das wird nichts. Zu alt und zu klein. Also, man hat, bevor der richtig angefangen hat, haben die meisten Trainer gesagt, ja, genau. Wird nichts. Ja, du hast keine Chance. Bis auf einen Trainer. Der hat gesagt, und ich nehme ihn mit. Ich sehe das Potenzial. Das ist ein Bewegungstalent. Der will, ich nehme ihn mit. Auch wenn die Chance, dass er nachher Profi wird, relativ klein ist, nur schon wegen seiner Körpergröße, oder? Aber der sagt, ich nehme ihn mit. Und so Trainer hat es bei mir, finde ich, in der Schweiz zu wenig. Wenn jetzt die Amerikaner anschaust, die sagen, hey, probier es, go for it. Da hast du selten einen, der im Alter von 10 einem Kind sagt, das wird nichts. Probier es. Und wenn du umgehst, genau. Und wenn du umgehst, steh wieder auf, komm, mach's, gang. Und die tragen. Also dort ist eher der Punkt von sagen, Kind lupfen, motivieren, probier es, mach es, wir glauben an dich. Und wenn du umgehst, steh auf. Und bei uns ist es einfach so zu pessimistisch. Zu viel Schubladen, zu viel, hey, das langt nicht, hey, das kannst du nicht, ja, da wirst du nie gut.
Wohl eben das mit dem kleinen Goalie. Stimmt natürlich, aber wenn man jetzt Marco Bühler anschaut, das war jetzt auch nicht der Größte, aber Bern ist lang froh gewesen, haben sie den gehabt, oder?
Erstens das, der Melvin Nifferler bei Rappi ist auch nicht der Größte und spielt Nazi an. Aber es hat ja noch einen anderen Punkt, der Sport. Eben, wenn ich jetzt sehe, wie der Bursch diszipliniert durch seine Pubertät durchgekommen ist, wo ich nicht weiss, was er gemacht hätte, wenn er zu viel Zeit gehabt hätte. Also er hat sich freiwillig in eine relativ harte Struktur hineinbegeben, wie das seine Faszination ist. Er redet perfekt Englisch jetzt. Er war 2 Jahre jetzt in Amerika, will weitergehen. Also er hat das Englisch da rein, in der heutigen Zeit auch nicht übel. Er ist selbstständig geworden. Er hat sich mit 16 allein im fremden Land mit einer anderen Kultur müssen durchschlagen. Also nur schon das, auch wenn es dann im Endeffekt ja nicht klappt, ist eine Lebensschule, die er so ohne den Sport nicht hatte.
Und die Welt auch ein bisschen gesehen hat.
Natürlich. Also er kann jetzt einschätzen, was in dem Amerika abgeht. Er hat, und kann auch schätzen, ich weiss noch, das erste Mal, als er heimkam, war übrigens in Minneapolis vor 3 Jahren, wo es jetzt gerade brennt. Heimkam, sitzt er im Auto im Flughafen, haben wir ihn abgeholt und sagt, leck, die Schweiz ist schon ein schönes Land. Plötzlich schätzt du, was du da hast, das frische Brot, Natur, alles zusammen, oder? Und der Umgang auch miteinander, Kultur, die wir in der Schweiz jetzt in der Gesellschaft schon noch ein bisschen anders haben.
Und wie hat sich deine Arbeit jetzt in der Corona-Zeit oder die ganze familiäre Arbeit auch ein bisschen ausgewirkt?
Also bei mir ist auch alles zusammengebrochen als Moderatorin oder irgendwelche Kurse, die ich gebe, Seminare, Tagungen. All diese Sachen, die sind natürlich von heute auf morgen zum Teil verschoben worden. Jetzt im Herbst werde ich dann sehr viel zu tun haben. Und die grossen Veranstaltungen von außen mit vielen Leuten sind schon relativ früh abgesagt worden. Aber ich habe eben das Gute, wir haben einen Mann, der Geld verdient, wir haben noch etwas auf der Seite. Also uns geht es gut, es wäre jammern auf höherem Niveau. Und es kommt ja wieder. Also,
aber wie geht man damit um, wenn plötzlich einfach zack, bumm, alles aktiv?
Im ersten Moment verschrickst du schon, oder? Weil du siehst dann plötzlich so und so viel Geld geht verloren. Und wir haben 3 Kinder, die in der Ausbildung sind und dann verschluckst du dann schon mal leer. So. Es hat mir schon auch, also die Ruhe und einmal, ich bin ja immer auch so wie im Hamsterrad gsi. Du hast geschafft und Mails und SMS und Telefon und am Computer 8 Stunden und so weiter zum Vorbereiten. Plötzlich wird es ruhig und dann fängst du an zu überlegen und plötzlich fängst du wieder an Facetten kennenlernen und schätzen, die vorher ein bisschen verloren gegangen sind. Also du hast wieder ein bisschen Zeit für dich. Du merkst, oh, wir leben in einem schönen Land. Und sozusagen, das Arbeiten ist nicht alles. Und plötzlich hast du wieder mehr, der Geist wird ein bisschen freier, man wird wieder kreativer, man wird schlagfertiger, man hat wieder neue Ideen, einfach weil man Zeit hat, ein bisschen zu reflektieren. Und das hat mir persönlich auch gut getan.
Ja, und dann auch wieder die Zeit mit der Familie. Ja. Das sind ja alles schön zentral in der Rappi gewesen, oder? Wir haben viele Spiele abgegeben.
Ja, genau. Wir haben plötzlich wieder Eile mit Weile oder Stadt, Land, Fluss oder so Sachen wieder gespielt. Oder gute Diskussionen gehabt, wo der Can, den haben wir ja müssen von heute auf morgen heimholen. Bevor der Trump das Land zugemacht hat, am Sonntagabend haben wir den Flug gebucht, am Montagmorgen um 6 ist er zu Kalifornien auf den Flug, hat noch nicht einmal Tschüss sagen können. Also seine Kollegen zum Teil. Also dann Diskussionen am Tisch, plötzlich sitzt man wieder länger am Tisch und redet und diskutiert und philosophiert, auch über Politik. Und das ist natürlich schon extrem spannend. Zwischendurch sind wir einander auf den Wecker gegangen, keine Frage. Aber ich bin mich natürlich das Homeoffice gewöhnt. Seit 10 Jahren habe ich Homeoffice. Also von dem her hat es für mich nicht so einen grossen Wechsel gegeben.
Und wie siehst du Corona und den Sport? Also was dort kann positiv sein? Also weißt du, wir sehen ja viel Negatives, was daraus entsteht. Aber was können die Chance sein? Wo siehst du Potenzial?
Also man sagt ja viel, so eine Krise ist wie eine Lupe. Ja. Auf das Ereignis oder auf das Ding. Und der Sport, dem ist, glaube ich, hat die Lupe schon einiges an den Tag gebracht oder hat zum Teil den Spiegel vorgesetzt bekommen. Auch wenn das vor allem die professionellen Sportarten das nicht so gerne hören. Ich glaube schon, es ist viel Sachen, wo ich jetzt mal sage, wo noch Luft nach oben haben, sind vorgekommen, wo man auch muss reflektieren, überlegen, eben, jetzt plötzlich diese okay Liga kommt jetzt plötzlich mit dem Salary Cap, mit den Löhnen, die man überdenken muss. einfach Sachen, die man auch reflektiert und sagt, vielleicht können wir da anfangen zu schrauben, um den Sport wieder ein bisschen mehr, in gewissen, nicht in allen Sportarten, zurückbringen, eigentlich zum ursprünglichen Bereich vom Sport. Natürlich geht es nicht, wie der ganze Tag fängt zurück. Das ist illusorisch, die Wirtschaft ist wichtig, im Sport das Geld ist wichtig. Aber die Exzesse, die es zum Teil gerade im internationalen Profifußball gehabt hat, dass man dort wieder ein bisschen anfängt, einfach redimensionieren, ein bisschen runterfahren, ein bisschen runterkommen und ein bisschen, wie soll ich sagen, wieder mehr den Sport in den Vordergrund stellen. Für das war die Krise gut gewesen. Schlecht war natürlich, dass ganz ein Haufen existenzielle Probleme gekommen sind. Verein, Verband, Club, wird schwierig.
Und wie siehst du so die Medienlandschaft in Corona-Zeit, auch ins Thema Sport?
Ja, da ist natürlich alles zusammengebrochen. Mein Mann ist jetzt hat nichts mehr zu tun gehabt in dem Sinn. Also er hat noch irgendwie zwischendurch ein Studio müssen Beiträge machen. Aber sein Hauptast, Dennis und Eishockey kommentieren, jetzt hat er ja gerade Eishockey WM irgendwie während vier Wochen kommentiert oder drei Wochen.
Ja, das ist French Open etwas.
Jetzt wäre French Open, Wimbledon ist abgesagt, US Open wird wahrscheinlich so auch nicht stattfinden. Also da ist plötzlich viel daheim, da ist alles weggebrochen. Oder? Und die Medien, die haben jetzt versucht, also wenn du bei den Zeitungen schaust, der Tag hat noch eine Seite Sport gehabt. man hat so alte Geschichten für geholt, der Schweizer Fernseher hat Sondersendungen gemacht. Da sieht man natürlich auch, wie die Medien von dem Sport leben. Alles eingebrochen. Wenn du nichts mehr hast, wo du darüber berichten kannst, dann wird es irgendwann schwierig. Und für die Medien ist es natürlich schwierig, weil der Anzeigenmarkt ist natürlich, die Werbung ist eingebrochen. Also die klassischen Medien zum Teil, die kommen in extreme Schwierigkeiten, weil keine Werbung mehr geschaltet worden ist.
Und hast du dort irgendwie einen Lösungsansatz, dass man das abfedern könnte? Oder muss man jetzt einfach durch die Zeit durch? Oder?
Was meinst du jetzt genau, mit den Medien oder mit dem Sport?
Mit den Medien, bei den Medien.
Ich glaube, jetzt, wenn sie dann wieder anfangen, Sport zu treiben, kommt die Berichterstattung automatisch wieder in Gang. Aber vielleicht hat man auch da sich anfangen überlegen, Gedanken machen, wie müssen wir dann berichten? Tragen wir alles mit, jegliche Exzess? Also da, denke ich, werden schon auch über Berichterstattung Gedanken kommen. Und was wir als Medienkonsumenten uns auch überlegen müssen, ist, es gibt eine Generation, die ist damit aufgewachsen, dass die Medien für sie gratis sind, die Online-Medien. Und vielleicht müssen wir uns, halt, wenn wir gute Medien wollen, wenn wir gute Qualität wollen, ich habe vorher von Demokratie, von der vierten Macht respektive, wie wichtig dass die Medien für die Demokratie sind, geredet, dass wir uns bewusst sind, dass Qualität halt kostet und dass wir bereit sind, für die Medien zu zahlen.
Du hast ja schon angetönt, eben für die Lakers hast du Kommunikation gemacht, eben bei Swiss Paralympic, bist auch Medienkoordinatorin. Was ist denn dort wichtig, wenn du Kommunikation übernimmst?
Dass wir zum einen die Medien bedienen können, dass die berichten können. Gerade bei Swiss Paralympic ist es ja so, wenn wir jetzt auf Tokio gegangen wären oder das nächste Jahr gehen, da kommen die Medien nicht mit. Also wir sind das Medienteam, das die Medien in der Schweiz beliefert. Und dort möchte ich auch, dass die Medien gute Geschichten haben und dass die Athletinnen und Athleten, die ja nicht im gleiche Plattform haben oder gleich im Fokus stehen, jetzt mit Ausnahme von einem Marcel Hug oder von einer Manuela Schär. Es hat ja noch ganz einen Haufen andere Sportler, die nicht so auf dem Radar sind von der Öffentlichkeit, die aber auch Top-Leistungen bringen, dass wir denen eine Plattform geben und auch das Spannende vom Parasport überbringen können. Die komplexen Sachen mit diesen Klassifizierungen, mit was für Mehraufwand das sie betreiben müssen, wie sie zurück gebunden werden im Vergleich zu anderen Sportlern. Der Mehraufwand, den sie leisten müssen, dass auch die Leute ein Aha-Erlebnis haben und verstehen, was der Sport bedeutet, wie wichtig er ist auch für die Menschen und dass man es einfach von einem anderen Gesichtspunkt her auch anschauen kann.
Wenn wir jetzt gerade beim Parasport bleiben, wie bist du dort reingerutscht? Wo sind deine ersten Berührungspunkte?
Also ich habe schon immer schon als Journalistin viel Parasport gemacht, den Parasport abdeckt. Und ich bin, wo die Kinder etwas grösser geworden sind, habe ich an einer Veranstaltung von Plussport Kommunikationschefin mit ihr geredet und gesagt, weißt, ich hätte so Lust, jetzt wieder so ein bisschen in einem Team zu arbeiten. Und dann ist das umgegangen und dann ist der die Medienkoordination bis jetzt gemacht hat, das ist der Urs Huwiler gsi, der hat schon lange wollen aufhören, hat er gesagt, Regula, das ist dein Job. Ich will mich zurückziehen, willst du das machen? Und ich gesagt, ja, sofort, mache ich sehr gerne. Und dann bin ich in das Swiss Paralympic reingekommen und habe das jetzt ein bisschen angefangen aufzubauen, auch mit dem sozialen Netzwerk, dass man dort das, wie soll ich sagen, ein bisschen breiter fahren, dass wir ein bisschen proaktiver sind, dass all die verschiedenen behinderten Sportorganisationen, dass wir dort ein bisschen näher zusammenarbeiten, kommunikativ, das sind wir jetzt ein bisschen am Aufbauen.
Wie bringt man Parasport an Mann oder an die Frau oder an die Gesellschaft?
Es geht über Köpfe wie im anderen Sport auch. Es geht über Köpfe, über spannende Figuren, über spannende Menschen, über Persönlichkeiten, die etwas zu sagen haben, die etwas zu erzählen haben, die Leistung bringen. Dann fangen sich die Leute mit diesen Menschen an zu identifizieren und dann fängt das, was sie machen, an zu interessieren. Das ist in beiden Sportarten genau das Gleiche.
Ja, ich nehme es langsam schon wahr, dass immer mehr auch Beiträge gemacht werden. Und vor allem, was ich auch schön finde, und das ist ja auch ein Credo von einem Parasportler, dass der Sport im Fokus ist und nicht vielleicht Behinderung oder so, genau. Oder das. Aber wie nimmst du es wahr?
Ich war vor 2 Jahren an der Para-EM in der Leichtathletik in Berlin. Und wenn du dort zuerst, also an die Rollstühle hat man sich ja gewöhnt, oder? Das ja. Ist so...
Salonfähig geworden, ein bisschen.
Also das hast jetzt du gesagt. Aber es ist wie so, man hat den Rollstuhl als Sportgerät ja. Anfangen anerkennen. Jetzt, wenn du aber dort in dem Esssaal, ich war ja dann im Team von Swiss Paralympic, gehst in den Esssaal, wo alle Athleten essen und siehst du sehr viel mit schweren Behinderungen, mit Amputationen oder mit spastischen Lähmungen und so. Und im ersten Moment trifft einem das, oder? Tut einem weh. Aber nach 2-3 Tagen, wenn du immer um die Menschen herum bist, siehst du es gar nicht mehr. Also ich habe es gar nicht mehr gesehen. Es war wie ganz normal gewesen, ob jetzt jemand gross oder klein oder dick oder dünn. Du nimmst es gar nicht mehr wahr. Und das finde ich, möchte ich auch den Kindern mitgeben. Weißt du, dass man sagt, es ist irgendwie, du siehst den Menschen, aber du siehst den Rollstuhl nicht mehr, du siehst die Behinderung nicht mehr.
Ja, Behinderung ist eine Lebensvielfalt, oder?
Ja.
Das sage ich immer, oder? Wenn ich sage, es ist in den Köpfen drin, es ist eine Krankheit oder etwas Schlimmes, sage ich, ich bin nicht ansteckend. So, es ist Lebensvielfalt, oder?
Absolut, absolut. Und ich meine, was ihr leistet, euren Alltag mit Handicap, wie viel mehr Aufwand ihr zum Teil müsst betreiben, das nehmen die Leute ja gar nicht wahr. Und ich finde, das soll man den Leuten sagen. Und es ist einfach eine andere Lebensform, ja.
Wie, also jetzt, wenn wir mal ein bisschen vom Parasport weggehen, aber gleich noch beim Thema Behinderung bleiben, wie stark ist Behinderung in den Medien vertreten und wie ist sie vertreten? Wie nimmst du das wahr?
Also du meinst jetzt in der Berichterstattung oder?
Also allgemein auch in der Sichtbarkeit.
Zu wenig, nach wie vor zu wenig, eindeutig, weil viele haben Angst. Viele sagen auch, ja, das wollen die Leute nicht lesen, aus dem Grund, was ich jetzt, wo ich vorher gesagt habe, ah ja, dann hat man Bilder, dann sieht man da Prothesen und man denkt an Unfall. Also es löst dann im ersten Moment vielleicht negative Gefühle aus. Und vor dem haben viele Leute Angst. Also man hat Angst, auch etwas Falsches zu sagen. Man hat Angst, ja, wenn ich mit dir rede, soll ich jetzt auf deine Höhe gehen, soll ich stehen bleiben? Was ist es jetzt mit Leuten im Rollstuhl? Man hat Angst, etwas falsch zu machen. Und ich glaube, wenn man mal die Barriere kann wegbringen, das ist schon gut. Wir haben jetzt im Parasport ganz junge, tolle, coole, selbstbewusste Frauen, zum Beispiel Sofia González, eine 19-Jährige,
ja,
die einfach sagt, wo mit der Prothese, die versteckt ihre Prothese nicht, die steht her in den Shorts, im Trainingsliebli und posiert in der Prothese.
Macht Training, oder?
Macht Training und macht coole Fotos Und das Selbstbewusstsein eben auch von den Menschen mit dem Handicap, das finde ich super, weil dann sagt man, merkt man, aha, die gehen ganz normal mit dem um. Also das ist, das ist jetzt alle auch schon eine Zeit her, wo ich Medientraining gemacht habe mit behinderten Sportlern oder Parasportlern, schon vor 20 Jahren. Und dann hat mir dann eine Sportlerin mal gesagt, das ist ein elementarer Satz gsi, wo du gesagt hast, hört auf jammern. Wieso kommen wir nicht in den Medien? Warum interessieren sich die Medien nicht? Geht raus und redet darüber. Versteckt euch nicht und redet nicht über euren Unfall, sondern redet darüber, was ihr jetzt macht. Über den Alltag, über die Faszination vom Sport, oder? Ja. Das sei ihr geblieben. Und ich glaube, das hat schon geändert.
Nein, also es kommt zumindest, dass auch mehr Medien langsam probieren, Alltagssituationen oder eben Geschichten nicht nur um einen Unfall oder um das Leid zu machen. Wenn du jetzt auch Olympioniken begleitest, was gibst du denn mit für Medientraining? Weil die stehen dir dann recht im Fokus.
Also zum einen zu verstehen, wie schafft ein Journalist, was braucht ein Journalist?
Ja, was braucht er?
Er braucht gute Geschichten, spannende Antworten und möglichst, unsere Medienwelt ist immer schneller geworden. Also die können sich zum Teil nicht mehr richtig vorbereiten, wie ich das vor 30 Jahren beim Fernsehen angefangen habe, können recherchieren, mich vorbereiten, Recherchen, Telefon machen. Heute muss das Zeug möglichst schnell raus. Und das heisst, sie kommen zum Teil mit wenig Fachwissen, also nicht alle, müssen wir uns gut verstehen, aber gerade in diesen Online-Medien, das sind zum Teil Menschen, die ein breites Allgemeinwissen haben, aber in der Tiefe fehlt. Jetzt muss man denen helfen, eine gute Geschichte zu machen als Athlet. Oder du als Mensch mit Handicap denen helfen, nicht zu sagen, der hat ja eh keine Ahnung, der interessiert sich nicht für mich, helfen, die guten Geschichten vorzubringen. Die haben wenig Zeit, sie müssen schnell raus, sie müssen mehrere Geschichten machen. Also die Kadenz ist enorm hoch, also muss man denen helfen. Man muss wissen, wann braucht er etwas, was braucht er, wie sind die Abläufe ein bisschen. Und das versuche ich in diesen Medientraining, diesen Athleten auch mitzubringen, dass wenn er pressiert und hektisch ist, ist es nicht, weil er einfach doof ist, der Journalist, sondern weil er Produktionsdruck hat. Also helfen ihnen. Mit der nötigen kritischen Distanz, Journalist und Sportler, die müssen mit einer gewissen Distanz miteinander umgehen, was zum Teil auch schwierig ist, oder? Aber einfach, man sitzt im gleichen Boot, man will gute Berichte haben für die Sportfans, dass man weiss, was braucht der andere und dem hilft.
Und wenn jetzt ein Sportler oder auch so eine olympische Delegation in so ein Land geht, wo ein bisschen politisch strapaziöse Zeiten machst, wie hilfst du denen, dass sie jetzt vielleicht nicht politische Fragen, also oder wenig politisches Antworten? Gibst du dort auch Tipps?
Ja, dort, genau. Also das Problem ist ja, dass du, wenn du dich jetzt sehr politisch äußerst und zu Recht möglicherweise kritische Antworten gibst. Also zum einen ist es während des Spiels, es ist verboten, oder? Du darfst dich nicht auf dem Platz politisch äußern, darfst keine politischen Statements abgeben aufgrund vom IOC, das schreibt das IOC vor, sonst kann dir die Akkreditierung weggenommen werden. Aber dann musst du extrem sattelfest sein und du musst dir bewusst sein, dass das Reaktionen wird auslösen und dann musst du dir überlegen, kannst du mit denen umgehen. Das Problem wird sein, dass es sich nachher vom Sport ablenkt. Und das wollen wir ja nicht, oder? Dass du dann deine Leistung nicht mehr springen kannst, weil nur noch darüber geredet wird, was du in den Medien politisch jetzt über China zum Beispiel gesagt hast. Dort empfehlen wir, wenn du weisst, du bist nicht sattelfest, du musst ja dann auch politisch ziemlich sattelfest sein, um dich so äußern. Medien wollen natürlich gerne so Athleten, die sich so äußern, das ist klar. Und ich sage immer, es darf euch nicht ablenken. Aber dann muss man halt wie sagen, ich kann das politisch nicht beeinflussen, wir sind da zum Sport treiben und wir konzentrieren uns jetzt auf den Sport. Das sind so gängige Wordings, die man halt dann mitgibt. Nicht, weil das Duckmäuser sind, sondern damit sie sich schützen können, dass sie ihre Leistung abprüfen können.
Und wie gehst du damit um, wenn jetzt die Gesellschaft sagt, ja, Sport hat eine Vorbildfunktion und vielleicht wäre es gut, würde mal ein Sportler etwas sagen. Kannst du das verstehen aus der Gesellschaft?
Absolut, absolut. Ich finde, auch Sportler dürfen sich und sollen sich, wenn sie sich in der Lage fühlen, dazu sollen sie das machen, aber es kommt auf den Zeitpunkt drauf an. Ja. Unmittelbar vor Olympischen Spielen finde ich jetzt das nicht so gescheit. Einfach nicht. Wegen dem Energieverlust. Du tust dich 4 Jahre auf das vorbereiten und dann gibst du ein Interview, wo nachher dich alle nur noch auf das absprechen. Dann musst du also sehr stark sein, dass du nachher die Leistung kannst abbringen. Wenn du dich zu einem Zeitpunkt bereit fühlst, kritische Äußerungen zu der Politik, zu der Wirtschaft zu machen, ja, mach's. Aber du musst sattelfest sein, sonst nehmen sie dich auseinander. Oder? Und das ist dann auch nicht das Richtige.
Nein, und dann wird der Artikel oder das Wording immer wieder rausgezerrt. Genau. Und dann bist du auch in einer Schublade. Wie hast du dich schon ein bisschen vorbereitet auf Tokio paramässig? Ist das schon vorbereitet gelaufen?
Ja, also du schaust natürlich, es sind ein bisschen organisatorische Sachen. Wo ist das Hotel, damit du möglichst schnell am Medienzentrum bist, damit du schnell in den Stadien bist, zum Beispiel. Wie sind die Verbindungen, U-Bahn mit den Bussen und so. Dadurch, dass jetzt Tokio natürlich relativ früh abgesagt worden ist und die Selektionen ja noch nicht gemacht worden sind, haben wir uns noch nicht intensivst damit auseinandergesetzt, weil wir nicht gewusst haben, wer startet wo, wann. Oder? Also das wäre dann eine hektische Zeit geworden, jetzt im Sommer, um alles vorbereiten, einen Teamguide zu machen, Richtlinien aufstellen. Wir haben so einen Weg Road to Tokyo gemacht. Du fängst ja dann an, Vorberichterstattung zu machen. Das haben wir alles schon aufgeleistet, aber wir haben es dann im Endeffekt nicht können umsetzen, weil die Spiele früh abgesagt wurden.
Wie lange bist du schon bei Swiss Paralympics?
Ich bin jetzt eben etwa 2 Jahre, aber offiziell seit einem Jahr.
Okay, aber hast du Pyeongchang noch mitgenommen?
Nein, nach Pyeongchang hat dann der Urs Huwiler gesagt, er will ein bisschen kürzer treten. Danke. Und dann bin ich so eben einmal mit an die Para-EM.
Ja, wie ist die? Also eben, du hast gesagt, du hast dich völlig nachher wohlgefühlt, aber wie findest du so die Veranstaltungen aufgezogen?
Also die Para-EM war gut aufgezogen gewesen. Das Problem war, dass es zu viele Kategorien hatte, oder? Wo dann zum Teil 2, 3 am Start waren. Und das tut es dann natürlich vom Wert her auch wie runterziehen. Also, aber ich verstehe, das Schwierige ist dann, wo ist die Grenze, dass du spannende Wettkämpfe hast mit genug Teilnehmern und wo wird es dann unfair für jemanden, der ein anderes Lähmungsgrad hatte, oder? Das ist extrem schwierig. Es hat halt leider wenig Zuschauer gehabt, aber ich habe gefunden, das ist extrem gut gemacht gewesen. Parasport ist halt dann auch in Übersee noch wichtig, wenn dann die Nordamerikanerinnen und Nordamerikaner fehlen, dann ist das Niveau dann schon auch ein bisschen tiefer. Dort hat halt der Parasport dann noch einen ganz anderen Stellenwert als da bei uns in Europa. Aber es kommt, als ich vor 25 Jahren in Berlin mal gewesen bin, damals noch mit der Daniela Jutzler, ich weiß nicht, ob die da etwas sagt. Das sind Welten zu dem, was jetzt da passiert ist, oder? Und der Parasport jetzt auch mit mehreren tausend Athleten, mit vielen Journalisten. Tokio ist überrannt worden von Akkreditierungsgesuchen von Journalisten für Paralympics. Also die sind völlig überfordert gewesen. Also es kommt.
Wenn ich mit den Sportlern so rede, wo auch Paralympics waren, sagt, ab London hat sie so die Schalter einfach kippen, ja. Oder?
Weil die das auch ganz, ich glaube in Großbritannien ist der Parasport auch sehr wichtig. Dort, weil das super organisiert war, weil das eine super Ausstrahlung hatte und dann andere mehr Leute darauf aufmerksam worden sind und einen höheren Stellenwert gegeben hat.
Wenn ich mit der Gesellschaft oder mit so Leuten, die jetzt mit dem Parasport nichts zu tun haben, sage ich immer, die Abstufe, die Klassifizierungen, sie kommen nicht raus. Ja. Aber wie machst du das an einer Gesellschaft oder an einem breiten Mainstream-Publikum? Also weißt, wir Medienschaffenden müssen das irgendwie ihnen beibringen.
Transportieren. Eben, indem du gute Persönlichkeiten hast, starke Persönlichkeiten, wo das auf eine gute Art den Leuten draussen in den Interviews und in den Gesprächen erklären oder auf ihren sozialen Netzwerken. Oder ist ja logisch, sie sagen, ich bin spitzensportlich, ich will nicht immer über Behinderung reden, aber dass man hin und wieder
abholen eben, muss, oder?
Ja, genau, erklären muss, was passiert jetzt da genau und warum kann jemand mit einer höheren Lähmung nicht in der gleichen Klasse fahren mit jemand, der tiefer ist, weil die Muskulatur, die Rumpfmuskulatur nicht da ist und dass es absolut unfair ist, dann die gegeneinander fahren zu lassen. Also, das ist, aber ich glaube, überstarke, das sage ich immer, ihr könnt euren Sport draussen verkaufen. Ihr müsst den Leuten erklären, um was geht. Das sage ich übrigens nicht nur den Parasportler, sondern auch den anderen Sportler. Nimm mich mit, Simon Amann, nimm mich mit auf den Flug, erklär mir, ich will mit dir mitfliegen. Und der macht ja das hervorragend.
Ja, das macht er. Mal Regula, bei dir mache ich jetzt ein Segment, wo du vielleicht noch ein, zwei Fragen an mich stellen musst, aber nicht. Ich habe eigentlich mein Programm ein bisschen also ich habe überall ein Höckchen gemacht, aber gibt es von dir noch ein, zwei Fragen an mich?
Ja, wie du zum Journalismus gekommen bist. Wie bist denn du drauf gekommen, die Rubrik «Jans rollende Welt» zu machen?
Ja, ich bläudere gerne. und ich bin immer an meinem Gegenüber, an dieser Welt interessiert und wollte der anderen Welt wie Platz geben. Weil das befruchtet ja meine Weltansicht, wenn ich jetzt da wirklich verschiedene Leute dabei habe. Oder? Mhm. Und so kann ich auch im 1:1 gewisse Message mitgeben. Oder? Ich habe auch zeitlang viele Politiker da und dann halt auch wirklich die Münze über Behinderung und über Politik Auskunft geben. Sonst sage ich, ich habe mit viel Behinderung im Thema angefangen. Jetzt, durch das, dass ich verschiedene Leute einlade, bin ich auch nicht mehr nur so drauf, dass ich über Behinderung muss reden, wenn es sich ergibt. Ja, aber der Nick Hartmann hat gesagt, mach es auf. Du dich nicht selber begrenzen mit dem Thema, sondern eben, red mit jemandem, der Sport macht, über Sport, weil du bist auch Sport interessiert. Mach es auf und seitdem mache ich das und lade wirklich jeden ein, der etwas zu erzählen hat.
Oder? Eben, sie kommen ja. Also, sie kommen, du hast ja ganz Top-Shots gehabt, wenn ich das so sagen würde.
Ja, und ich denke, Digitalisierung und jetzt auch Social Media gibt uns natürlich ein Werkzeug an die Hand, uns sichtbar zu machen. Mhm. Wir müssen nicht mehr jetzt so auf Fernsehsender warten, um können etwas rauszugeben oder raus sichtbar zu machen, sondern YouTube oder jetzt auch Podcast hat mir wie das Werkzeug gegeben, selber die Initiative zu ergreifen. Oder?
Aber sag jetzt mal, eben, wo du gesagt hast, der Nick Hartmann hat dich darauf gebracht, Grenzen zu öffnen. Machen ihr euch manchmal fast ein bisschen, setzen ihr euch selber vielleicht ein bisschen Grenzen?
Das sicher. Ja. Aber ich habe gemerkt, dass das Thema Behinderung, jetzt, wo ich angefangen habe, gar noch nicht so besprochen worden ist, auf einer intellektuellen oder auf einer verbalen Linie. Und dann hatte ich halt auch viele Freunde, die dann auch, ich wollte ihnen eine neue Plattform bieten, ohne Prägung, ohne dass jetzt eine Organisation dahinter steht oder eine Institution, dass sie einfach frei von der Leber weg erzählen können. Und so, aber das mit den Grenzen, es wird natürlich uns auch immer wieder zeigen, also es wird immer mehr aufgebrochen, aber uns wird eine Begrenzung halt schon auch von der Gesellschaft zeigt, oder? Mhm. Oft.
Das ist ja so, das merkt man, wenn man das erste Mal mit dem Kinderwagen neu mit durchgeht.
Darum verstehe ich Barrierefreiheit nicht politisch. Aha. Weil ich würde sagen, und das sage ich auch, wenn sich es machen lässt, Barrierefreiheit ist ein gesellschaftliches Thema. Ob ich jetzt mit Rollator unterwegs bin, weil ich 80 bin, oder eben Mutter oder Vater mit Kinderwagen, es ist für alle unangenehm, so zu viel. Ja. Aber bei uns kann man von der Verhältnismäßigkeit davon reden. Und weil wir uns eben nicht sichtbar machen, und dann nehme ich wieder den Ball zu unserer Community, kann man eben mit der Verhältnismäßigkeit kommen, um etwas umzubauen. Ja. Oder wenn man jetzt würde sagen, jeder Rollstuhlfahrer braucht die Bushaltestelle und jeden Tag wird es etwas Verstopfungen geben, dann würde es automatisch etwas gemacht werden. Also darum sage ich auch immer, wir müssen auch zeigen. Und das wird durch den Sport natürlich ist die Speerspitze, wenn man so will, durch den Parasport. Aber wir müssen auch in der Breite, ich sage immer, ich suche in einem Fernsehen oder in einem Fernsehformat, ein Talk-Format, wo ich talken könnte. Und an dem arbeite ich auch, dass ich irgendwann mal so etwas erreichen könnte, oder? Und halt immer wieder sagen, immer wieder probieren, immer wieder machen.
Luzi.
Und ein bisschen gegen die Normen ein bisschen ausdehnen. Man braucht ja Normen, weil wenn man keine Normen hat, fühlt man sich auch unsicher. Aber man kann sie gut dehnen.
Absolut, ja.
Mal, Regula, ich würde mich da bedanken. Es gibt immer noch zwei Fragen am Schluss. Warum hat Regula für das Interview zugesagt?
Wir haben uns ja kennengelernt dort an dem Elternforum in Luzern und dort ist mir ja auch, sind mir noch so viele Lichtchen aufgegangen und du bist einfach ein sympathischer, toller, junger Mann, wo ich super finde, dass du das machst. Du machst das auch, wenn ich das so sagen darf, hervorragend. Du hörst zu, du bist gut vorbereitet, du weißt Bescheid und du stellst coole, gute, spannende Fragen. Du forderst einmal raus und ich habe das sehr gerne gemacht. Weil du bist.
Aber das, was du kennst, bist dich selber. Und das war jetzt also die zweite Frage. Wie hast du es gefunden? Du hast es schon eingepackt, aber ist alles gut? Nein, Regula. Ich würde sagen, ich habe alles gesagt und möchte mich da herzlich bedanken. Jetzt darfst du noch irgendetwas auf den Weg geben. Du kannst alles machen. Das sind deine letzten Minuten mit dem Publikum.
Mit dem Publikum. Danke vielmals. Danke dir, Jan. Also, ich bin da beim Jan Graf daheim. Es ist wunderbar. Es macht unglaublich Spass. Schaut rein oder kommt vorbei, wenn ihr euch anfragt, sagt ja, es ist eine unglaublich spannende Atmosphäre, er kützelt alles aus einem raus und schaut rein, teilt es, macht es aufmerksam auf den Jan Graf und liebe Fernsehsender von dieser Welt. Da haben wir ein Moderationstalent, ein Interviewtalent, Veranstalter, die Podien machen. Jan Graf in Cham, ihr findet ihn. Ich sage jetzt die Adresse nicht. Ihr findet ihn. Wo finden wir dich?
Überall.
Überall.
Auf jedem Social Media Kanal. Und ich habe ja auch noch einen speziellen Namen mit dem H. Darum, wenn man Jan mit H schreibt, findet man mich.
Gerade. Also meldet euch, ihr Veranstalter. Ihr werdet einen super Podiumsleiter haben. Jetzt mache ich noch für die Konkurrenz noch Werbung. Aber ist gleich. Ich wünsche euch alles Gute, eine gute Zeit.
Danke dir vielmals.
Danke.